Werbung.
Warum gibt es eigentlich Importarzneimittel? Ganz einfach, sie sind oft günstiger als die Präparate, die speziell für Deutschland produziert wurden. Und nicht nur das, Importarzneimittel können Lieferengpässe abfedern und sorgen so für mehr Versorgungssicherheit. Gleiche Wirksamkeit, gleiche Sicherheit zu einem besseren Preis. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Nicht mal ein Viertel aller PatientInnen mit einem Borderline-Syndrom bekommt in Deutschland eine fachgerechte Behandlung. Kann da eine digitale Therapie per App helfen?
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 12. Juni 2025.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Zu dieser digitalen Therapie des Borderline-Syndroms gibt's eine neue deutsche herstellerfinanzierte Studie zu einer digitalen Gesundheitsanwendung, einer sogenannten DIGA, die gerade in The Lancet Psychiatry veröffentlicht worden ist. Die Erstautorin ist Nele Assmann von der Universität Lübeck. Letztautorin ist Eva Fassbender von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Und wir haben über die Studie gesprochen mit David Ebert. Er ist Professor für Psychologie an der TU in München. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist eine der bekannteren psychischen Störungen. Das ist eine schwerwiegende Erkrankung, die tatsächlich weit über 1,5 Millionen Betroffene in Deutschland trifft. Dazu gehören einerseits die ausgeprägten emotionalen Schwankungen und andererseits die Neigung zu Selbstverletzungen. Das Ganze vergesellschaftet mit einer deutlich eingeschränkten Lebensqualität. Dazu gehört auch die Impulsivität der Betroffenen, meist vergesellschaftet mit einer Identitätsstörung. Das Ganze äußert sich dann auch in instabilen Beziehungen, einem inneren Gefühl der Leere und einer Verlassenheitsangst. Gleichzeitig ist für Betroffene mit Borderline-Störung psychotherapeutische Hilfe oft nur schwer verfügbar. Und das führt dann dazu, dass weniger als ein Viertel der Betroffenen eine leitliniengerechte Behandlung bekommt. Einer der Gründe ist, dass es wenige TherapeutInnen gibt, die in den wirksamen Verfahren ausgebildet sind. Und das ist eine qualitativ andere Situation als zum Beispiel bei der Depression oder bei der Angststörung. David Ebert sagt dazu, wirklich jede effektive Hilfe für PatientInnen mit einem Borderline-Syndrom ist hoch willkommen. Und zwar eben deshalb, weil eben nur ein Bruchteil der Betroffenen eine spezifische Psychotherapie bekommt. Dieses störungsspezifisch ausgerichtete Therapieprogramm, das baut auf klassischen therapeutischen Verfahren auf, wie zum Beispiel der kognitiven Verhaltenstherapie oder auch der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie. Aber es berücksichtigt eben ein paar der Besonderheiten bei der Borderline-Störung. Diese Therapien, die heißen dann zum Beispiel dialektisch-behaviorale Therapie, das ist kurz die DBT, und die mentalisierungsbasierte Therapie, die MBT. Und ein anderer Ansatz wäre dann noch die Schematherapie. Diese Schematherapie, die basiert auf der Annahme der Entwicklung von bestimmten Denkmustern, das sind die Schemata, die das Verhalten und das Erleben beeinflussen. Und diese Schemata, die entstehen zum Beispiel in dem Erklärungsmodell durch unerfüllte Bedürfnisse in der Kindheit. In der Folge kommt es dann zu negativen Denkmustern und die sind die Ursache für die psychischen Probleme. Das Ziel der Schematherapie ist dann, dass man diese Schemata erkennt und verändert. In der Therapie ist das dann wieder mit Hilfe der kognitiven Verhaltenstherapie kombiniert mit Elementen der Psychodynamik, der Gestalttherapie und von noch anderen psychologischen Konzepten. Warum erzähle ich das so ausführlich über die Schematherapie? Weil das die Basis ist für diese neue digitale Gesundheitsanwendung, die DIGA, in der App, die jetzt untersucht worden ist. Und die Ergebnisse sind so, das kann ich schon mal vorwegnehmen, dass diese DIGA jetzt unter dem Namen Priovi dauerhaft im DIGA-Verzeichnis gelistet ist. Und das heißt, die Kosten werden von den Krankenkassen für gesetzlich Krankenversicherte übernommen. Die Studie ist bewährter, blind, randomisiert und von Mai bis Oktober 2022 durchgeführt worden. Die Nachbeobachtung hat dann noch bis Mai 2023 gedauert. Eingeschlossen waren 500 Borderline-PatientInnen, zu 90% Frauen, mit mindestens mittlerem Schweregrad auf einer Borderline-Symptomskala. Das ist der sogenannte BSL-23-Score. Im mittleren Alter waren die PatientInnen bei 29 Jahren. Und die sind in zwei Gruppen randomisiert worden. Einmal die Interventionsgruppe, das waren 300, mit der App parallel zu der sogenannten Standardtherapie. Und im Rahmen dieser Standardbehandlung stand es den TeilnehmerInnen frei, jede Form der Versorgung in Anspruch zu nehmen, einschließlich auch pharmakologischer Therapien. Die Kontrollgruppe, das waren 280 mit der Standardbehandlung, die haben noch zusätzlich frei verfügbares Selbsthilfematerial zur Borderline-Persönlichkeitsstörung bekommen. Und zum primären Endpunkt hat interessiert, inwiefern sich die Symptome bei diesem Borderline-Score verbessert haben. Im Ergebnis haben sich die Symptome in beiden Gruppen innerhalb von 3 Monaten verbessert. In der Interventionsgruppe war der Effekt etwas stärker. Einen großen Unterschied zwischen den beiden Gruppen gab es bei der Zahl der Suizidversuche. Und das ist natürlich nicht zu vernachlässigen. In der Interventionsgruppe kam es dazu bei 3% der TeilnehmerInnen, in der Kontrollgruppe bei 8%. Wir wollten von David Ebert wissen, wie er die Studie in der Summe einschätzt. Er sagt, er kann sich vorstellen, dass es als Schwäche angesehen werden könnte, dass die Gruppe mit der App nicht mit einer Placebo-Vergleichsgruppe oder einer anderen aktiven Behandlungsgruppe verglichen worden ist, sondern dass die KontrollpatientInnen nur Zugang zu Maßnahmen der Routineversorgung hatten. Und deswegen kann man nicht sicher sagen, ob der gesehene Effekt wirklich auf die Intervention zurückzuführen ist, sondern zum Beispiel auf Erwartungseffekte oder dass die Leute in der Interventionsgruppe sich unterstützt gefühlt haben und sich deshalb ein bisschen besser entwickelt haben. Was man auch noch diskutieren kann, wenn man ganz streng hinschauen will, es sind nur Selbstberichte der PatientInnen erhoben worden. Da hat man also keinen unabhängigen Diagnostiker oder Diagnostikerin gefragt, wie es den Leuten geht. Das ist noch ein Schwachpunkt. Aber er sagt, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Denn ansonsten ist die Studie gut gemacht. Und das ist mit die größte Studie für eine psychologische Intervention, die im Bereich Borderline jemals gemacht worden ist. Das kostet auch eine ganze Menge Geld. Und das will er wirklich nicht zu gering schätzen. David Ebert hebt auch nochmal hervor, dass eine Stärke der Studie ist, dass sie auch PatientInnen eingeschlossen haben, die ein hohes Suizidrisiko hatten, was für Borderline ja nicht untypisch ist, und diese PatientInnen werden häufig in Studien ausgeschlossen. Und das verzerrt dann natürlich auch in eine andere Richtung bei klinischen Studien. Und das haben die KollegInnen hier nicht getan. Und das spricht für ihn für eine repräsentative PatientInnengruppe, die die Realität abbildet, weil es wirklich schwer betroffene Menschen sind. Und in Anbetracht all dessen ist David Ebert schon positiv gestimmt, wenn er sich die Ergebnisse anschaut. Die sind nicht überwältigend von der Effektgröße her. Keiner der PatientInnen hat die Remission erreicht, aber das ist auch nicht zu erwarten bei diesem PatientInnen-Kollektiv. Wenigstens haben im Schnitt die Menschen sich von ihren Symptomen verbessert. Und auch David Ebert hebt nochmal hervor, wie wichtig die Reduktion der Suizidversuche ist, denn das ist ein Riesenproblem. Die Menschen sind alleine und sind ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, überhaupt nur zu einem Viertel in leitliniengerechter Behandlung. Das heißt, die haben größtenteils gar keine Unterstützung. Und natürlich kommt es da relativ häufig zu Suizidversuchen. Und wenn man die jetzt relativ um 2/3 reduzieren kann, von 21 auf 7, dann ist das schon ein bemerkenswertes Ergebnis. Abschließend findet David Ebert noch wichtig, dass die PatientInnen gut aufgeklärt werden von den KollegInnen, die ihnen die App verordnen. Denn die Intervention, die kann natürlich nur helfen, wenn man sie wirklich macht. Da geht man nicht einmal die Woche zum Termin in der Psychotherapie, sondern man muss sich selbst hinsetzen und die App öffnen und das durchführen. Das Risiko ist, dass die Menschen das dann nicht machen und dann auch mit der Suche nach einer Psychotherapie aufhören, denn das sollte auf keinen Fall unterbleiben. Die Psychotherapie sollte auch weiterhin gesucht werden, denn die kann im Zweifelsfall noch besser helfen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Danke, dass ihr eine Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.